לא תשאור פרסה ממדו פרקוקר אינדי וייטן סוותר הימל לידר בלו אס קומן נאי צייטן
Willkommen zur 28. Folge von Vienna Jewcast, dem ersten jüdischen Podcast aus Wien. Mein Name ist Anja Malenschek und heute bin ich zu Besuch beim Hans Breuer. Wer die vorletzte Podcast-Folge gehört hat, kann sich an den Namen bestimmt noch erinnern. Das ist der Protagonist im Buch Schlepping durch die Alpen von Sam Apple. Ich habe also die Ehre, zuerst mit dem Autor und jetzt mit dem Protagonisten zu sprechen. Danke, Hans, dass du dir heute Zeit für das Interview genommen hast.
Ja, gerne. Willkommen.
Medial bekannt geworden bist du ja als der sogenannte letzte Wanderhirte Österreichs. Das findet man, wenn man dich googelt, als erstes. Sowohl in dem genannten Buch als auch später im Film The Refugee Lullaby bist du als Schäfer und Musiker porträtiert worden. Und jetzt sitzen wir bei dir auf der Terrasse bzw. im Garten im Süden von Wien. Ich sehe keine Schafe. Du hast derzeit eben keine Schafe. Was machst du denn momentan?
Also wie du später noch sehen wirst, wenn meine Kinder kommen und meine junge Partnerin, mit der ich jetzt sozusagen in zweiter Ehe zusammen bin, dann siehst du, was ich mache, nämlich ich bin... Ja, als Schäfer bin ich Pensionist und hier bin ich Hausmann, deswegen schaut es auch so schrecklich aus. Und Kinderbetreuung mache ich. Also ich habe halt in der Früh schon die Rosa, unsere Mädchen, in die Schule gebracht und mir dem Louis sein Referat über Cäsar angehört. Dann hat er sein Stichwörter zu Hause vergessen. Ich weiß nicht, ob er sein Referat gehalten hat. Ich habe also keine Schafe mehr, aber ich finde schon manche Accessoires, die, sagen wir, Sympathie auslösen bei vielen Österreichern. Ich schreibe Lieder noch, zuletzt eben die Filmmusik für diesen Film, Refugee Lullaby, aber auch nachher gibt es noch Lieder. Ich habe ein Lied geschrieben, Leave No One Behind, wo es ein Video gibt auf YouTube, eben, dass man die Flüchtlinge alle holen soll, besonders die in Griechenland da auf diesen Inseln, in diesen schrecklichen Lagern immer noch sitzen. Es ist unerträglich, diese Schizophrenie, die derzeit herrscht, ja, zwischen der Behandlung von denen, die hier als die Guten gesehen werden, also hauptsächlich, sie sind antikommunistisch, obwohl es den Kommunismus ja schon lange nicht mehr gibt, aber den Antikommunismus, den gibt es noch. Und einerseits gibt es ihn in Osteuropa verständlicherweise, bei allem, was Stalin dort angerichtet hat, aber andererseits ist der Antikommunismus ist eines der Standbeine der österreichischen Gesellschaft und das zweite ist der Antisemitismus, diese beiden. Gut, das sind ja alles zu politische Sachen, die du dann nachher wieder rausschneiden wirst.
Du bist Musiker, du hast mir vorher auch schon ein paar Lieder vorgespielt. Du singst und komponierst auch selbst jiddische Lieder. Im Buch ist es relativ genau beschrieben, aber wir haben jetzt das Buch nicht vor uns und die Hörerinnen haben das auch nicht. Also kannst du das vielleicht nochmal erzählen, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Ja, ich bin von meinem Vater her jüdischer Abstammung, wobei er keinen großen Wert drauf gelegt hat, das zu betonen. Als ich ein kleines Kind war, waren meine Eltern beide Kommunisten. Und wenn ich heute nachdenke, warum sie so lange nicht klar gesehen haben, was dieses System des Stalinismus, dann deswegen, weil die beide sehr jung waren, als sie begonnen haben, einfach Widerstand zu leisten. Dann waren die 14, 15 Jahre. Meine Mutter ist mit 14 das erste Mal 2 Wochen in Einzelhaft gesessen. Musst du vorstellen, als 14-jähriges Mädchen, der österreichische Staat hat es dann Jahrzehnte später geringfügig dafür entschädigt. Also es gibt die Akten, dass sie tatsächlich erst 14 war und zwei Wochen in Einzelhaft eingesperrt worden. Und wie kann man sowas aushalten überhaupt? Also sie war ganz stark also von diesem Gedanken der Befreiung der Arbeiter und der armen Leute, auch der armen Bauern und so, erfüllt, wie das eben in der ganzen Arbeiterbewegung und besonders stark bei den Kommunisten und auch bei den Anarchisten, die es bei uns nicht sehr viel gegeben hat, aber in anderen Ländern schon, dieser starke Gedanke, einfach sich zu befreien. Keine Ausbeutung mehr, Bildung für alle. Also das hat sie nicht gebrochen, sondern die hat da immer gesungen, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger abschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Das hat sie da durch das Gefängnisfenster rausgesungen und das Gefühl gehabt, sie triumphiert über ihre Wächter. Das war die Mutter, das war 1934. Und ja, später, als dann Hitler schon da war, ist sie von der Gestapo verhaftet und gefoltert worden in der Wiener Gestapo-Zentrale. Sie war Journalistin dann nach dem Krieg, war 17 Jahre lang Chefredakteurin der Stimme der Frau, der Kommunistischen Frauenzeitung. Damals in Zeiten, wo die 40.000 Leserinnen gehabt hat. Das war meine Mutter. Und die hat es zum Beispiel geschafft, im Jahr 1944 ihren Vater, der ebenfalls gefoltert worden ist und dann ins KZ gekommen ist, nach Sachsen, also von Wien nach Sachsen zu fahren mit der Bahn und ihm ein Paket zu bringen. Und sie ist bedroht worden, sie hat so ein SS-Mann hat eine Pistole auf sie gerichtet in aller Wut dort, wie sie dort angekommen ist. Aber sie hat es geschafft, einfach durch ihr furchtloses und volksnahes Auftreten. Haben Sie nicht auch einen Vater? Würden Sie das nicht auch für ihn tun? Und so hat sie zu dem gesagt. Hat er sich wieder beruhigt und hat sie nicht erschossen und hat der Großvater tatsächlich das Paket bekommen und hat sie gesehen, mit 300 Meter Abstand oder so. Und mein Vater, der war mehr aus einer bürgerlichen Familie, der Vater seiner Mutter war, also die waren schon länger in Wien ansässig, jüdische Familie, der war Frauenarzt, hat in der Maria-Hilfer-Straße seine Ordination gehabt und die Eltern von meinem Vater, die waren, sind aus Mattersburg gekommen, also sein Urgroßvater war dort Trödler in Mattersdorf, was damals noch zu Ungarn gehört hat in der Monarchie und dann als Mattersburg Österreich wurde, dort war die Familie Breuer, Aaron Breuer und Abraham Breuer, waren die ansässig, haben einen Handel betrieben, eben mit Altwaren, mit Fetzen, mit Kleidern und ja, und sind dann eben nach Wien gekommen in der nächsten, übernächsten Generation und so ist mein Vater im 8. Bezirk in der Albertgasse ins Gymnasium gegangen und dort war ein Drittel seiner Mitschüler waren jüdisch. Also Juden waren da in Wiener Schulen die zweitgrößte Religionsgemeinschaft. Ich habe es ja so erlebt, wie ich dann in die Schule gegangen bin. Da war die zweitgrößte Religionsgemeinschaft Reformierte, ja, Evangelische. Und da waren aber meistens nur ein, zwei, höchstens drei Kinder in einer Klasse. Ja. Also es war wirklich, schon daran sieht man, was sich da geändert hat in dieser Stadt. Das war nicht wenig für die ganze Stadt Ja, wenn eben im 8. Bezirk, der nicht ein typischer jüdischer Bezirk war, nicht wie der 2. oder 20. die Matze-Insel, sondern halt einer der bürgerlichen Bezirke. Und in diesem Gymnasium Albertgasse hat er zuerst einen alten Rabbiner als jüdischen Religionslehrer gehabt. Wir sind im Jahr 34. Da hat der Staat, der Diktator, vorgeschrieben, dass alle Geistlichen mit ihren Schülern einen Dankgottesdienst machen müssen. Also er musste mit den anderen jüdischen Schülern aus der Schule heraus in die Synagoge gehen. Und der alte Rabbiner, der war sichtlich nicht erfreut, dass er diesen Gottesdienst halten muss, um zu danken der Niederschlagung des Februar 34, also des Versuchs der österreichischen Arbeiterschaft, sich gegen den aufkommenden Faschismus zu wehren. Also direkt nachher, da war das, und das war das einzige Mal, dass er in einer Synagoge war. Okay, also ja, also, und es hat die meisten Juden in Wien damals waren nicht observant, waren nicht religiös, sondern waren ja vielleicht im Schnitt ein bisschen gebildeter als sonst der Durchschnitt der Bevölkerung, aber eben zugewandt den, ja, den ganzen Schriftstellern, die es in der schon Jahrhundertwende und so gegeben hat, ja, und die ganzen Bekannten von Schnitzler, also die Romantik und so weiter, und diese ganze sogenannte Aufklärung, die hat stark gewirkt auf junge jüdische Menschen, und so dass oft einen gegeben hat in der Familie, der Zionist war, und ein Bruder, der Kommunist war oder sozial, also Linker halt, und hier kämpfen wollte gegen den Faschismus, ja, und dann vielleicht ein Dritten, der sich, was weiß ich, für Kunst und Kultur interessiert oder nur unpolitisch war. Ja, das wäre irgendwie sozusagen typisch, und er hat dann nach 34, ich glaube 1935, so hat es gewechselt, ist er in Pension gegangen, der alte Rabbiner, und hat einen jungen Religionslehrer bekommen, der Zionist war. Und der hat sein politisches Engagement als Linker, also er war damals bei Sozialistische Mittelschüler oder so ein Arbeitskreis, also er war noch nicht Kommunist, aber halt linke Theorie des Marxismus und Leninismus studiert, und der hat das so gehasst, dass sein eigener Religionslehrer einen Antrag gestellt hat, ihn von allen Schulen Österreichs auszuschließen. Und das ist nicht durchgegangen in der Lehrerkonferenz, aber er ist von Wien, Niederösterreich und Oberösterreich ist er ausgeschlossen worden von allen Schulen. Und ist dann, stell dir vor, im Frühling 1938 mit dem Fahrrad immer nach Eisenstadt gefahren, um dort seine Prüfungen mit sehr guten Noten, seine Matura abzulegen. Und er ist gemeinsam mit zwei anderen, sind sie verhaftet worden. Also das war alles im Austrofaschismus noch. Und sind 2 Wochen auch eingesperrt worden, im Arrest, und sind vor Gericht dann gestanden, haben eine Verurteilung gekriegt. Es war nur wegen ein paar Flugblättern gegen diesen Ständestaat, der damals war. Ne? Und sie haben keine schlimme Strafe bekommen, aber es hat Zeitungsartikel gegeben. Sie haben das Anarchistenprozess, hat es in der Presse geheißen. Mein Vater immer betont hat, dass er niemals Anarchist war. Er war gegen Anarchisten. Als dann Hitler in Österreich einmarschierte, haben Freunde von seinem Vater gesagt, hol deinen Jungen da raus, der über den ist doch schon in der Zeitung gestanden. Sein Name war doch schon in der Zeitung als Linker. Also es wusste damals fast niemand in Europa, einige Leute schon, aber sehr wenige, was mit den Juden passieren wird, mit unpolitischen Menschen. Dass die bedroht sind, haben damals wenige in Europa begriffen. Auch die Freunde meines Vaters nicht. Aber dass der Hitler Linke einsperrt in Lager und auch foltern lässt und umbringen lässt zum Teil, das war schon bekannt und deswegen haben sie ihn gewarnt. Er hat später geschrieben in vielen Artikeln, aus dem falschen Grund emigriert. Ja? Also er war ein politischer Flüchtling, ein unbegleiteter jugendlicher politischer Flüchtling, ist mit 18 Jahren am 13. März, einen Tag eben nach Hitlers Einmarsch, war nur mehr eine Grenze offen, nämlich zum befreundeten, aus Hitlers Sicht befreundeten Italien, faschistischen Italien, Mussolini. Und da war die Grenze noch offen und die Grenzsoldaten haben schon Hakenkreuzbinden gehabt und haben ihn aber durchlassen im Zug. Von dort ist er weiter in die Schweiz und später nach England emigriert. Seine Mutter ist mit dem letzten Zug aus Wien rausgekommen, der Wien nach Westen verlassen hat, der durchgekommen ist. Und sein Vater war so Handlungsreisender, hat man das früher genannt, und hat sich gerade in der Schweiz aufgehalten zu dem Zeitpunkt, sodass sie dann, der hat dann auch in England also eine Aufenthaltsbewilligung bekommen, so waren die beiden Eltern dann in England und konnten mein Vater dann, ist dann auch akzeptiert worden und ist dann 7 Jahre in England in Emigration gewesen. Ja, und im Nachhinein denke ich mir, dass nach dem Austrofaschismus ist der Faschismus gekommen, ja, und diese in dieser Zeit, und nachdem sie, wie gesagt, sehr jung waren, wie das alles begonnen hat, und nachher hat es ja keine normalen Medien mehr gegeben in ihrer Sprache. Ja, in England natürlich schon, dort waren sie erstmal Ausländer und mussten überleben. Vater hat dort Kohlen geschleppt, so 100 Kilo Kohlen und Briketts in die Häuser rauf. Vorher wollte er Musik studieren. Also denke ich mir, dass sie einfach, es war keine normale Informationssituation, sondern mein Vater hat viel gelesen, meine Mutter war ja hier und ihre Familie, die haben überhaupt, also die einzigen Informationen, die sie bekommen haben, waren entweder von den Nazis, nicht, von der offiziellen Nazi-Propaganda, so wie jetzt in Russland mit Putin, nicht, total eine Nachrichtensperre, oder eben die Informationen, die die Kommunistische Partei unter großer Bedrohung verbreitet hat in Flugblättern und so. Und ich bin eben nicht aus einer jetzt jüdischen Familie in dem Sinn, dass es jetzt da viele jüdische Verwandte gibt. Also ich meine, wenn man jüdisch war und man war in Russland oder in Polen oder in Belarus und hat dort das erlebt, die Pogrome zuerst von den Weißen oder unterm Zaren, nicht? Und dann, aber auch wie sich halt Bolschewiki oder die Rote Armee zum Teil verhalten hat, also dann hat man es direkt aus erster Hand gewusst, ja, dass dieser Antisemitismus einfach immer da war dort. Meine Eltern sind dann nach dem Einmarsch in der Tschechoslowakei nach 1968 sind die dann beide ausgetreten aus der Kommunistischen Partei. Und ich bin als Kind schon in dieser Stadt und in diesem Bezirk, im 10. Bezirk, immer angefeindet worden. Also in der Schulklasse war ich der Einzige, der nicht katholisch war. Also in der Früh als erstes sind alle aufgestanden und haben gebetet, das Vaterunser. So hat es schon angefangen. Ne? Und ich, habe da eben nicht mitgebetet, zuerst mit aufgestanden. Der Vater mal, wie ich erzählt habe zu Hause, wie das war, der Vater gesagt, naja, was, da geredet mit der Lehrerin, okay, dann durfte ich sitzen bleiben, aber ich muss still sein und respektvoll, okay, gut. Aber es, in dem Moment bist du Außenseiter in der Klasse, ne? Sowieso. Das noch zum Aussehen dazu und zu dem, was ich halt so geredet habe. Und ich habe immer mit Mädchen gespielt und nicht nur mit Buben und ich habe nicht besonders gern Fußball gespielt und so. Also, ja, das war dann schon ziemlich viel. Und dann haben sie mir Steine nachgeworfen, so wie ich noch in die Volksschule gegangen bin. Ja, dann habe ich noch eine Brille auch noch bekommen. Haben sie immer,
alles, was geht,
ja, haben sie immer Brillenschlange mich geschimpft. Einmal habe ich dann gekämpft vor der Schule gegen einen anderen Schüler. Damals hat es noch einen Ehrenkodex gegeben. Also nein, einer gegen einen. Also andere haben die 30 umstehenden Schülerinnen und Schüler zurückgehalten. So, die haben einen Kreis gebildet, ja. Naja, und da habe ich mich relativ gut geschlagen. Dann war es nachher so halbwegs ruhig. Irgendjemandem meine Brille zum Halten gegeben und mich auf den Gegner gestürzt. Ich war ein guter Schüler, aber es war alles also schrecklich ambivalent, das Ganze, weil also die Lehrerin zum Beispiel war total streng, ja. Und als Kind, als Volksschulkind, identifiziert man sich ja auf jeden Fall mit einer Lehrerin, gerade wenn man so gern in die Schule geht und ein guter Schüler ist. Ja. Ich habe immer gesagt, sie ist streng, aber gerecht. Aber wir mussten noch schön schreiben, ja, so genau in einem Winkel da von 75 Grad und so. Nicht nur normale Schrift, sondern richtig wie gestochen, wie gedruckt hat es ausschauen müssen. Und wenn ich nur ein bisschen verwackelt habe, ich habe nämlich gern gemalt und auch gern geschrieben, hat mich die von hinten genommen, so ums Kinn mit ihrer Hand und hat den ganzen kleinen Hansi da aufgehoben und dabei so hin und her geschüttelt. Ja. Sollst du dir mal vorstellen, das war Normalität. Ja. Und wenn wir irgendwie geflüstert haben in der Klasse, und dann musste man zur Strafe in der Ecke stehen und auf so... Da war so ein Kachelofen, das würde ich mir hier wünschen, so eine angenehme Wärme. Ja, der Schulwart, der hat mit Holz, mit großen Holzstücken da diesen Ofen immer geheizt. Ein altes Linienamt an der Außengrenze vom 10. Bezirk, wo früher, vor Jahrhunderten, die Stadtgrenze war und so eine Zollstelle war, da wo man in die Stadt, weißt du, früher durfte nicht jeder in die Stadt und da musste man an der Stadtgrenze Zoll zahlen für bestimmte Produkte. Ich habe als kleines Kind, war mein Vater mit so Freunden, Dissidenten könnte man am ehesten sagen, um das zu charakterisieren, also die waren in der kommunistischen Partei, waren aber vorher Emigranten gewesen in London meistens und manche in Frankreich auch, aber haben sich von dort gekannt und waren kritisch gegenüber dieser Politik aus Moskau, gegenüber den Apparatschiks und was die immer vorgeschrieben haben und haben sich getroffen, sozusagen heimlich und da innerhalb der Partei konspiriert, aber sie waren auch Freunde und musst dir vorstellen, nach dieser Vernichtung von so vielen jüdischen Menschen unter den Nazis haben jüdische Menschen mit großer Freude auf Kinder geschaut, ne? Die also in ihren Augen waren ihr, meine Schwester und ich und andere Kinder in der Art halt der Beweis, dass wir überlebt haben und so, ne? Und unheimliche Wärme und also das habe ich so schön in Erinnerung, dass die so einfach so freundlich waren und so voll herzensgut uns immer empfangen haben. Alle diese bekannten Namen wie die Spira zum Beispiel oder also in der Kultur alles, was bekannte, nicht alles, aber einiges von bekannten jüdischen Namen stammt aus dieser aus diesem Kreis von kommunistischen Emigranten in London. Weil die anderen sind kaum zurückgekommen. Und welche, die es versucht haben, haben oft schlimmste Erfahrungen gemacht. Aber diese kommunistischen und auch sozialdemokratischen Emigranten, die wollten hier die neue Gesellschaft aufbauen. Ja, die haben nach dem Ende des Faschismus geglaubt, jetzt kommt wirklich eine Volksdemokratie, also nicht so wie in Osteuropa, sondern ein demokratischer Kommunismus, Sozialismus, was weiß ich. Das haben alle geglaubt, 1945. Das war halt ein Irrtum, wie wir inzwischen wissen, hat sich alles wieder sehr geändert in den letzten 20 Jahren erst recht, also wirtschaftlich meine ich. Und ich bin dann schon als Kind einfach sehr stark mit dem konfrontiert worden. Erstens ist meine Mutter immer in der Nacht schreiend, im Schlaf hat sie zum Schreien angefangen und ich bin immer zu ihr. Mein Vater hat es nicht ausgehalten, er hat in einem anderen Zimmer geschlafen und ich habe sie dann immer getröstet, ja, und beruhigt. Und sicher schon mit 2, 3 Jahren und so. Also ich bin durch das irgendwie traumatisiert worden. In zweiter Generation halt. Und dann habe ich erlebt, auch so mit 11 Jahren, war ich mit bei der Demonstration Borodajkiewicz. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war auf der Welthandel, Universität für Welthandel hat das geheißen. Ein Nazi-Professor, der ja über die menschlichen Rassen, über hochwertige und niedere und so geredet hat im Unterricht, also in der Vorlesung und so. Ja, ein offen Nazi-verherrlichender Universitätsprofessor. Und da hat es dann eben in Mitte der 60er Jahre oder weiß nicht, ich bin 54, bin ich geboren, damals war ich 11, also 1965, hat es eine große Demonstration gegen den gegeben. Also es haben Studenten, das waren einige von diesen Studenten, sind nachher in der Regierung Kreisky Minister geworden, also sozialistische Jugend und Verband sozialistischer Studenten waren sie damals, auch jüdische sozialdemokratische Studenten haben ein Flugblatt gemacht, haben das bekannt gemacht, was der da sagt, ja, und hat es eine große Demonstration gegeben und gegen diese Demonstration sind Gruppen von Nazis, die sich bewaffnet haben mit so Knüppeln, also mit so Pseudo-Fahnenstangen und auch, sie haben auch so Eier gehabt, wo Säure reingespritzt waren, was sie auf die Menschen geworfen haben. Und auf der einen Seite also junge Sozialisten, Sozialdemokraten und ehemalige KZ-Häftlinge, ja, die ihre Ärmeln aufkrempeln und die tätowierten Nummern vom KZ her zeigen und auf der anderen Seite so Nazis und die sagen, ja, euch haben sie entkommen lassen, euch haben sie vergessen, ab ins Gas und solche Sachen haben die gerufen, ja, haben so paramilitärisch ausgeschaut mit so Hemden vom Militär, von der Heeressport- und Nahkampfschule, ich werde es nie vergessen, haben sie so Embleme gehabt, ich habe vorher nicht gewusst, dass sowas gibt, aber mit 11 Jahren habe ich das gelesen, was da, die sind neben mir gestanden, also brutale Typen, weißt du, mit so ganz fast Glatzköpfen, so ganz kurze Haare, wie sie sonst so extrem damals niemand hatte und halt gemerkt, dass die machen Kampfsport und so. Also da waren hunderte solche Zusammenballungen von Menschen, die sehr erregt diskutiert haben, die sich angeschrien haben und so, immer so knapp an der Grenze zum Handgemenge, zum Kampf. Ja. Und in einer von diesen Diskussionskreisen hat dann einer von diesen jungen Nazis oder Neonazis einem alten Mann einen Faustschlag gegeben Und nachher beim Prozess hat man dann erfahren, dass der Boxer immer boxen gegangen ist und er hat ihn von unten so einen Haken gegeben ans Kinn und der ist nach hinten gefallen. Dieser Pensionist, auch ein ehemaliger, also KZ-Insasse und ist mit dem Hinterkopf am Randstein gefallen und ist dann ein paar Tage später im Spital gestorben. Ja? Und das war der Ernst Kirchweger. Es gibt hier im 10. Bezirk ein Ernst Kirchweger Haus mit seinem Namen zur Erinnerung. Das war das erste Opfer des Neofaschismus in Österreich und ich war mit 11 Jahren bin ich sozusagen daneben gestanden. Also jetzt nicht, ich habe nicht gesehen, wie der geschlagen worden ist, aber ich war in so einer, genau in so einem Tumult mittendrin und habe das, ja, weiß nicht, stundenlang da aus nächster Nähe gesehen und habe damals mit 11 Jahren beschlossen, nein, ich werde nicht studieren auf einer Universität, wo es möglich ist, dass solche Professoren sind. Also das war eigentlich der Ursprung für meinen seltsamen Weg, den ich eingeschlagen habe. Als Kind von ja, Intellektuellen, kann man sagen, oder ja, biologischen Intellektuellen, wie der Gramsci das nennt, also aus dem Volk gewachsene, so wie meine Mutter, die dann vom Vater das Zeitungsmachen gelernt hat und ja, auch zwei tolle Broschüren gemacht hat über Ravensbrück für Ausstellungen. Also sie hat sehr viel mit Kindern, mit Schulklassen gearbeitet, als Zeitzeugin und so, ihr ganzes Leben lang, der Vater auch. Und ja, wie gesagt, da durch diese Erlebnisse, und es war noch lange nicht alles, also ich könnte stundenlang erzählen, und was in Österreich hat sich ja damals als das erste Opfer dargestellt und das ist durch alle Parteien gegangen. Das haben auch meine Eltern, also auch die Kommunisten, haben diese Lüge mitgetragen, weil das die Basis war, um beim Stalin zu erreichen, dass er Österreich nicht bis zum Jahr 2000 besetzt, so wie Deutschland, sondern eben nur 10 Jahre und diese Neutralität, das war dem Stalin sozusagen sympathisch, diese Perspektive. Und es hat ja Widerstand gegeben in Österreich und zwar von den Kärntner Slowenen. Es hat auch ein paar andere Widerstandsgruppen, kleine, gegeben in den Bergen und so und am Schluss mit Deserteuren, aber natürlich sehr wenig. Aber der von den Slowenen war nicht wenig, dort hat es Stärkeres gegeben im slowenischsprachigen Gebiet. Es hat dann Bataillone gegeben bei den Alliierten, also sowohl in der jugoslawischen Armee als auch kanadisch und britisch, wo jüdische Österreicher oder manche auch nicht jüdische, aber die emigriert sind und dann mitgekämpft haben bei den Alliierten. Also das ist auch sozusagen gewürdigt worden. Das hat da gut dazu gepasst, dass man sagt, okay, Österreich war kein Feind, Österreich war das erste Opfer und jetzt dürfen die neutral werden. Aber das war natürlich in Wirklichkeit eine riesige Lüge, weil eben viele Österreicher als Täter in den KZs und bei den Massenerschießungen und bei mitgemacht haben. Und Hitler ist bejubelt worden in Österreich. Das heißt nicht, dass die Mehrheit der Österreicher für Hitler waren. Das würde ich nicht behaupten. Aber ein großer Teil war aktiv für ihn. Ja, vielleicht ein Viertel der gesamten Bevölkerung oder so, und das ist eben schon sehr viel, wenn die alle auf die Straße gehen, und die anderen waren, ja, die Arbeiterbewegung war niedergeschlagen, schon von den Österreichern, durch die österreichischen Faschisten, schon bevor der Hitler gekommen ist, ne, und war desillusioniert, weil die Sozialdemokraten wollten nicht die Macht übernehmen, die sind dann abgehaut, wie die Arbeiter beschossen worden sind in den Gemeindebauten, sind viele von den Führern mit den Schlüsseln von den Waffenkammern abgehaut. Und ja, also hat es ja keinen Widerstand gegeben, sondern nur Jubel und die anderen haben halt zugeschaut. Und dieses, ich habe das eben als Kind schon so stark erlebt, ja, in der Schule, immer wieder, wie alles dargestellt worden ist. Und bin dann sehr früh, also mit 14, von den Eltern weg zu so einer ganz radikalen Kommune, wo ich dann 7 Jahre, also bis ich 22 war, mit 15 bin ich ganz weg dann von den Eltern, habe ich dort in dieser Kommune gelebt. Ja. Und die war, das war sozusagen für die Bürger, für die Spießbürger war das die Hölle. So war die.
Das haben Sie ziemlich genau im Buch beschrieben, kann ich mich erinnern.
Ja, ja. Die, naja, also zuerst schon diese Prägung durch meine kommunistischen Eltern. Und am 1. Mai habe ich immer Ausschau gehalten nach den Wuschelköpfen. Ja, die jüdischen Köpfe, die waren mir so sympathisch irgendwie. Das habe ich mich hingezogen gefühlt. Und nach 7 Jahren, als ich von der Gruppe da weg bin, und das war ungefähr eben so, wann war das? Ja, so 70er Jahre. Und dann ist bald der Kommunismus Geschichte geworden, also zusammengebrochen. Das war dann nicht mehr und für mich schon vorher nicht mehr wirklich eine irgendwas Anstrebenswertes. Und dann habe ich mein erstes jiddisches Lied gehört. Und das hat mich so berührt, dass ich da richtig drauf süchtig geworden bin. Also ich habe vorher schon sehr gern gesungen, ein paar hundert Lieder irgendwie konnte ich. Also wir zu Hause mit den Eltern, mein Vater hat Klavier gespielt, zum Teil hat es begleitet. Und dann haben wir nach so einem Liederbuch, 100 Arbeiter- und Kampflieder hat das geheißen, so ein kleines rotes Liederbuch der Arbeiterbewegung, da haben wir immer gesungen. Und Volkslieder und Weihnachtslieder und alles. Ja, und dann habe ich nur mehr jiddische Lieder gelernt, beziehungsweise angefangen zu suchen, weil das war ziemlich verschüttet. Das hat's, kein Mensch hat das irgendwie gekannt. Und die John Bass hat gesungen Donna, Donna, aber kein Mensch hat, also das hat sie mit einem englischen Text gesungen. Ne? Da zu meiner Kindheit hat niemand von uns gewusst, dass das in Jiddisch ist, original. Und in Rumänien habe ich Melodien gehört, Tumbalalaika und so, von Musikern am Strand, auch nicht gewusst, dass das jiddische Lieder sind. Ja, und habe aber dann in Schweden von einem Finnen, der hat mir ein Lied vorgespielt, was er von Zupfgeigenhansel gehört hat, einer deutschen Gruppe, die da eine CD herausgebracht hat, die vorher schon populär waren, mit so volkstümlichen Liedern ein bisschen neu arrangiert. Und dann haben sie auf einmal jiddische Lieder gespielt. Und das war zur selben Zeit, wo es auch in Nordamerika diesen Revival gegeben hat, also wo eine größere Anzahl von Menschen das wieder entdeckt hat. Also in den Ende 40er und 50er Jahre war da gar nichts. Also ja, in jüdischen, amerikanischen oder russischen Familien schon. Also ein paar so Überbringer hat es gegeben, aber vielleicht 10 oder 20 in ganz Westeuropa oder überhaupt West- und Mitteleuropa, weil eben so viele umgebracht worden sind und viele andere emigriert sind nach Australien, nach USA, Kanada. Ja, aber dann ist es gleichzeitig so, in den Ende der 70er Jahre ist das gleichzeitig wieder entstanden und ich habe gesucht und dann ein bisschen mehr gefunden und habe 150 Lieder auswendig gelernt. Ja, ich habe, inzwischen war ich schon Wanderschäfer geworden und habe mir die Lieder kopiert und verkleinert und so da in der Hemdtasche immer mitgenommen und habe sie während des Schafehütens, habe ich sie dann auswendig gelernt, bis zu 15 Strophen und so, also alle Lieder mit allen Strophen. Dann später bin ich mal eingeladen worden, nach Kanada zu kommen. Glass Kanada, das ist so ein Sommercamp, wo die besten jüdischen Musiker, Sänger, Theaterspieler jungen Leuten das weitergeben, so Workshops machen, Stages und so. Und ja, bin ich da hingefahren und ich bin dort immer zusammengesessen mit den Müttern und Großmüttern und habe mit ihnen die Lieder ihrer Kindheit gesungen, weil ich kannte alle Strophen von ihren Liedern und die waren begeistert. Und also das war für mich sehr schön, ja, weil hier habe ich ja kein Publikum gehabt. Hier hat fast niemand war mehr da, der das gekonnt hat. Weil wenn in Wien jetzt 16.000 jüdische, also Kinder von jüdischen Menschen in der Stadt sind, aber die nicht jetzt religiös sind, das verliert sich in einer 2-Millionen-Stadt. Ne? Ab und zu, also es war jahrelang so, dass, wie ich dann Konzerte gemacht habe mit jüdischen Liedern, war es oft so, dass eine Person dabei war, die eben ja, die Verfolgung überlebt hat und ein bisschen Jiddisch gekonnt hat oder manchmal gut Jiddisch gekonnt, eine Person oder zwei oder so von 60 oder 80, das war eine Normalsituation und inzwischen ist das nicht mehr. Ja, inzwischen sind die weg.
Und wer ist deine Zielgruppe jetzt?
Also ich mache ja Lieder nicht speziell jetzt für irgendeine, ich mache Lieder einfach für Menschen, ja, egal ob die jüdische oder ungarische oder französische Wurzeln haben, ganz egal, ich singe auch in verschiedenen Sprachen. Wie ich jung war, wollte ich eben in jeder Sprache zumindest ein Lied lernen oder von jedem Volk, ja, so auch als einfach als völkerverbindende Geste, ja, wenn man wohin fährt und man kann ein Lied, also gerade für die türkischen Nachbarn da ober uns, ja, die klatschen immer, wenn ich ein türkisches Lied singe, also 2, 3 kann ich und dann kann ich sie gut, aber dass ich sie so ausspreche, ja, das könnte ein Türke sein oder jemand, der mit einer Türkin verheiratet war oder so, ja. Also so, den Anspruch habe ich schon, dass es dann auch gut klingt in den Ohren von denen. Die jiddischen Lieder, ich habe in Gegenden in Österreich, in kleineren Ortschaften, Konzerte mit jiddischen Liedern gemacht, wo 100 Leute gekommen sind und ganz... wir sagen, die waren baff, also ganz erstaunt waren, wie ähnlich dieses Jiddisch ihrem Dialekt ist. Ja? Also zum Beispiel in Murau, da wird so ein altes Deutsch gesprochen, so ein alter Regionaldialekt. Und da gibt es viele Ausdrücke oder Formen, Wortformen, die ganz ähnlich sind den Jiddischen. Ja? Zum Beispiel auf Jiddisch gibt es das Wort walgern und das heißt so sich unregelmäßig herumtreiben, ja, ohne Ziel. Und walken ist, dort in Mura sagen sie, der Traktor ist abgewalkt. Das ist derselbe Wortstamm und also das kommt von einer unregelmäßigen Bewegung und von dem kommt das Wort walken. Ja, die waren natürlich betroffen, weil ihre Väter und Onkels die Juden von Osteuropa massenhaft erschlagen und erschossen haben und oft bis an ihr Lebensende geträumt haben von ihren Morden als Soldaten. Und jetzt auf einmal hören sie, die haben eine eigene Sprache gehabt und die war ja ganz ähnlich von unserer Sprache und so. Also es war eigenartig, wie Menschen da oft berührt waren und so. Und es hat viele Überraschungen gegeben. Und es war mir einfach ein Anliegen, ein Auftrag, diese Lieder zu lernen, weil eben diese Menschen ausgerottet worden sind. Viele, ja, die allermeisten von oder ein großer Teil der Ostjuden, die diese Sprache gesprochen haben und die Träger dieser Kultur waren. Also es ist nicht nur eine Sprache, nicht? Also der Jiddische, die Maises, diese Geschichten, so witzige Geschichten, überhaupt der Witz, den haben die Juden so Mittelalter oder so nach zu uns hergebracht, hier nach Mitteleuropa.
Und ich glaube, das hat den Sam auch so inspiriert und mitgezogen einfach, dass er dann mit dir nach Österreich gekommen ist, sozusagen vor 20 Jahren.
Ja, es...
Das Jiddische auch, ne?
Ja, ich meine, es sind in Europa, und zwar in Osteuropa, sind auch seine Wurzeln. Nicht? Also ein Amerikaner, ein Jüdischer, der sich interessiert für Geschichte, kommt nach Europa und trifft hier, trifft mich, und ich stelle diese Verbindungen her zur Geschichte. Nicht? Du kannst bei uns, wenn du in die Wachau gehst, ich habe in der Wachau jahrelang auch Schafe gehütet, auf so steilen Hängen, auf so Trockenrasen. Und da gibt's die Flächen, wo Weingärten sind, das schaut sehr schön aus. Aber es gibt daneben, gibt's so steile Hänge, steilen Wald. Und wenn du vom Gegenhang über die Donau schaust, du da in den Wald, und auf einmal siehst du, dass das früher alles Terrassen waren. Ja, also dass zu früheren Zeiten, vielleicht vor 500 Jahren oder noch länger, da schon einmal überall Gemüse und Obst und so angebaut worden ist. Und da siehst du eben von weiter weg, weißt du, so wie man es auch von Satellitenaufnahmen und so Strukturen erkennt im Boden, ne? Siehst du, erkennst du diese Terrassen. Also in Europa kannst du halt 1000, 2000 oder auch 200.000 Jahre Geschichte, und in Europa kannst du es halt alles lesen aus der Landschaft, vieles davon und auch vieles von der jüdischen Geschichte. Nach Judenburg, ne? Da sind wir mit der Schafherde immer durchgegangen. Ne?
Hast du auch im Buch immer wieder gesagt?
Haben im Sam eine Umfrage gemacht. Alle haben erklärt, gesagt, na, das hat nichts mit Juden zu tun, ja, um Gottes Willen. Ne?
Das kommt öfters vor im Buch, das sind sehr lustige Szenen. Ne? Für alle, die sich überlegen, das Buch zu lesen, unbedingt. Ich möchte jetzt auch noch zum Buch Schlepping durch die Alpen noch einmal eine Frage stellen, obwohl die Zeit, die da beschrieben ist, ist eigentlich schon 20 Jahre her oder sogar länger noch. Und der Sam hat ja wirklich über deine sehr persönliche Sachen aus deinem Leben geschrieben. Wie war das für dich?
Ja, ich bin ein bisschen exhibitionistisch veranlagt, sagen wir mal. Schon als Kind, ich schließe sehr gern Kontakt mit anderen Menschen und mir ist nicht so leicht was peinlich. Also, wie soll ich sagen? Mein Vater war so ein verrückter Professor sozusagen, jetzt mal in den Augen der anderen Menschen. Ja, der hat immer geschrieben zu Hause, der hat halt Bücher geschrieben, hat sehr viel gelesen, hat unheimlich viel gewusst über Geschichte, Geografie, Naturwissenschaften, aber er hat auf sein Äußeres überhaupt nicht geachtet. Ja, also der ist in so einem Arbeitsmantel rausgegangen. Unten hat er Sandalen angehabt, die Füße nackt, also nur mit Sandalen, keine Socken, keine Hose, nur so einen Arbeitsmantel, und alle Knöpfe haben gefehlt. Der oberste Knopf war noch dran. Ja, so, das war so normal. So ist er spazieren gegangen jeden Abend. Die Mutter hat geschimpft mit ihm und gesagt, er kann doch nicht so rausgehen und so. Also wenn sie überhaupt da war und nicht noch gearbeitet hat in ihrer Redaktion, und dann hat sie ihn manchmal aufgehalten und in den anderen Mantel gegeben mit mehr Knöpfen. Ja. Also wenn du so einen Vater hast, er hat keinen Wert auf diese Dinge gelegt, ja, so habe ich das schon als Kind, glaube ich, ziemlich viel von ihm übernommen. Man hat sich diesem Anpassungsdruck, wie das der Fromm genannt hat, Erich Fromm, nicht so ausgeliefert, ja. Nach den Foltern, nach dem Faschismus, was die Mutter erlebt hat, ja, und der Vater hat überhaupt eben, der war da 7 Jahre in Emigration, nie ein wirklich jetzt zu Hause und so, ne? Also es war halt eine ganz spezielle Sozialisation und in meinem Fall eine Desozialisation. Also da, wo andere Kinder sozusagen lernen, Teil der Gesellschaft schon langsam werden, da wurde ich ein Feind der Gesellschaft, weil ich mich gefühlt habe, wie von Feinden umgeben, die ganze Zeit. Ja? Außer eben mit diesen jüdisch-kommunistischen Freunden. Ja? Und das war nur als kleines Kind, das hat sich dann verlaufen, ja? Wie der Kommunismus eben rückläufig war. Und so war ich es von klein auf gewohnt, angeschaut zu werden und so. Und als Schäfer dann erst recht, also wir sind halt da im Schmutz herumgegangen mit den Schafen, im Gatsch, sagt man, nicht? Also matt, mit unseren Gummistiefeln und mussten dann einkaufen gehen in den Supermarkt. Ne? Was glaubst du, wie die anderen Leute geschaut haben? Wir haben uns schon gestampft vor dem Supermarkt.
Und die Schafe haben da, 600 Schafe haben gewartet vor dem Supermarkt.
Ja, ja, sicher, ja. Man löst sich ab oder man stellt einen Zaun auf und ja, die haben gewartet vor dem Supermarkt, ganz wirklich. Und wir sind halt auch einkaufen gegangen. Also ich war das schon lang gewöhnt. Und es ist ja so, ich meine, die Einstellung zur Sexualität, also das ist in Österreich relativ frei gewesen in meiner Kindheit, weil es sowohl in der Arbeiterbewegung hat so starke Teile gegeben von Nudismus, von in der Lobau und so weiter, Arbeiterstrandbad überall, also das junge Arbeiter, Mädchen und Burschen miteinander einfach schwimmen gehen und da auch mal nackt ins Wasser springen, all und so. Das war sehr verbreitet, sehr normal in Wien. Und von den Bürgerlichen, also so Großbürgern oder so, von der hat es das auch gegeben. Ja, so von den Anthroposophen her, Sonnenbaden und Eurythmie und so weiter gibt's ja mehr so von dieser anthroposophischen Seite her. Ich war sehr frei, habe auch viele Freundschaften und viele Beziehungen gehabt. Insofern hat der Sam hier Sachen erlebt, die er in Amerika von Amerika nicht gekannt hat. Also schon gar nicht so von dem, wie er aufgewachsen ist, ein behütetes jüdisches Kind.
Das bringt auch sehr gut rüber, diesen Kulturschock. Ja, also auf verschiedenen Ebenen, die er da erlebt hat.
Der Aramis, ne, ein Künstler, der am Land dort gelebt hat, den wir gemeinsam besucht haben mit dem Sam, der uns nackt die Türe geöffnet hat zu seinem Schlosspark oder so. Ja, also das ist für Österreich, also das macht nicht jeder in Österreich, aber es ist auch nichts Außergewöhnliches. Also und wenn zum Beispiel ein sehr kalter Fluss ist, so wie in den Bergen, ja, und Leute machen Sport, dass sich da einer auszieht, auch eine Frau, aber eher Männer machen das, aber auch Frauen, und nackt in den Fluss geht, ja, weil er gar keine Badesachen oder was hat, sondern geschwitzt hat vom Radlfahren und so weiter. Also das war immer zum Beispiel etwas, ja, das ist vorgekommen, das war normal. Ja. Das hat der Sam nicht gekannt und das war natürlich für ihn spannend und deswegen hat er da erfunden, mein Internetprofil in diesem Buch,
ja.
Suche Sex, Freundin oder was weiß ich was. Also für Österreich ist das nichts Schockierendes. Ja. Insofern hat mich das nicht gestört, weil es ohne weiteres möglich wäre. Ja. Es war zwar nicht, er hat es erfunden.
Also, aber das sieht man. Ich glaube, das ist einer der Punkte oder einer der Stellen, wo man das irgendwie merkt, dass das ein Witz ist.
Hast also du es gemerkt?
Ich hab's mir sehr, sehr stark gedacht, dass das erfunden ist, weil es eben auch auf diese sehr lustige Art gemacht ist.
Ja, na, er hat sein Buch für Amerikaner geschrieben und die verstehen großteils, dass es nur ein Witz sein kann, aber die Österreicher verstehen das nicht. Weil die wissen, das müsste kein Witz sein, das könnte ohne weiteres passieren. Ja? Und ich bin auch so ein Typ, dass das sein könnte. Nur war ich damals noch gar nicht im Internet, also ganz erst die Anfänge mit Mail. Ich habe das lange abgelehnt. Ich habe ungefähr 30 Jahre, wie viele Freunde das schon hatten, habe ich das verweigert. Ich wollte das nicht, dieses neue Medium, was dann alles kontrolliert und ja. Jetzt bin ich auch süchtig und abhängig davon sozusagen, so viel wie ich auf Facebook mache und so. Aber lange Zeit habe ich das eben verweigert und damals war ich noch beim Verweigern.
Wie waren die Reaktionen auf das Buch? Hat die Originalausgabe auf Englisch schon Wellen geschlagen bei uns oder erst die deutsche Übersetzung dann?
Es war so, es hat schon mindestens 30 Jahre, sogar mehr vorher, hat es durchgehend immer wieder riesige Zeitungsartikel über mich gegeben und sogar insgesamt 3 große Filme. Die haben mich aber immer nur als Schäfer dargestellt und ich wollte auch andere Themen da ansprechen und auch meine Lieder, dass die da reinkommen, und das haben die beharrlich immer verhindert, oder wenn, dann war nur ganz kurz was dabei. Und da, aufgrund des Buches, bin ich dann zum ersten Mal anders wahrgenommen worden von Journalisten. Da hat mich eine von FM4 hat mich interviewt und als Widerstand, als Widerständler oder so bezeichnet, also mich einfach richtig mitbekommen. Und ab da hat es angefangen, dass auch, ja, dass ich auch als Künstler, als Liedermacher, als Sänger und als politischer Aktivist halt oder so wahrgenommen worden bin. Das ist diesem Buch vom Sam zu verdanken. Und natürlich dann ab 2015, wo ich gemeinsam mit meiner Partnerin Mingo, die du bald kennenlernen wirst wahrscheinlich, da wir uns in die Unterstützung von Flüchtlingen gestürzt haben und ich auch viel auf Facebook da immer wieder Berichte geschrieben habe, um Leute zu mobilisieren. Und da haben wir so einen Refugee-Konvoi, hat das geheißen, haben wir gemacht, weil es waren so viele Flüchtlinge, 2000 oder so, am Bahnhof in Budapest, am Keleti-Bahnhof. Und wir haben gefordert, die österreichische Regierung soll sie reinlassen, soll die Grenzen aufmachen. Und es haben dann ein paar so linke Künstler und so in Wien die Idee gehabt, wir machen ein Ultimatum an die Regierung. Es war nur eine Facebook-Gruppe. Und die gesagt hat, in 4 Tagen holen wir die Flüchtlinge, wenn ihr es nicht reinlasst. Das hat Wellen geschlagen. Es hat zuerst ein Anwalt, so ein Asylanwalt, einer von den Grünen, der ja nicht so jetzt für Flüchtlinge so radikal sich engagiert, der hat gesagt, das darf man nicht machen, das ist strafbar und so. Also der hat eine Presseerklärung gemacht, eigentlich da dagegen, aber durch das ist es in die Medien gekommen. Und dann sind immer mehr Leute zu dieser Facebook-Gruppe, haben da sich beteiligt. Und ich habe dann, so wie ich das gesehen habe, mitten in einer Nacht, habe ich sofort eine Aussendung gemacht an meine ganzen Mail-Kontakte, die ich früher zu Konzerten eingeladen habe und sonst nie denen was geschrieben habe. Und das sind viele von denen sind gekommen, sodass wir dann ja ein paar hundert Leute waren. Ich weiß nicht, das waren, glaube ich, ungefähr 150 da von meinen Konzertadressen. Und ja, dann hat es schon eine Erklärung vom Innenminister gegeben und dann am 4. Tag, wie wir losgefahren sind, hat gleichzeitig war diese Nacht, wo der Faymann mit der Merkel telefoniert hat und so weiter, und wo die Merkel gesagt hat, sie können kommen. Und dann, während wir da hingefahren sind nach Budapest, haben die schon Züge Richtung Österreich rollen lassen, hat die Regierung aufgemacht. Und dann, das hat dann dazu geführt, dass über diese sogenannte Balkanroute, ist ja später sehr bekannt geworden, ja, sehr viele gekommen sind.
Du hast das schon angesprochen, dein Engagement für die Flüchtlinge in 2015, 16, wahrscheinlich war das noch, hat das mehrere Jahre dann gedauert, wo du dich stark eingesetzt hast, und das wurde auch eben alles in der Doku, The Refugee Lullaby, gezeigt. Wie gehst du jetzt mit der aktuellen Kriegssituation um? Siehst du da Möglichkeiten, auch mitzuhelfen?
Also es ist so, dass jetzt ganz Österreich hilft, zumindest wird der Anschein erweckt von den Politikern und in der Presse. Die Praxis ist oft nicht so, also dass die Regierung nicht wirklich so viel Unterstützung gibt, wie notwendig ist, aber die Caritas, die Diakonie, Train of Hope machen sicher sehr tolle Arbeit und werden schon jetzt hier mehr unterstützt, weil das sind ja die guten Flüchtlinge, die sogenannten Vertriebenen, im Unterschied zu den Bösen, die immer noch in griechischen Lagern schmachten oder eben abgeschoben werden gleichzeitig, wenn sie ihre Hautfarbe ein bisschen dunkler ist. Wir haben hier, schaut, dieses Fenster da, da gibt es noch ein freies Zimmer, da habe ich schon zweimal angeboten, also wir würden zum Beispiel eine ukrainische Frau mit ihrem Kind hier, die sich's vorstellen kann, halt in einer Wohngemeinschaft zu wohnen, würden wir aufnehmen. Haben auch unsere Wohnungsvermieter hier, die Besitzer von dem Haus, haben auch gesagt, ja, dass sie da sozusagen nichts verlangen würden und das unterstützen würden. Wie gesagt, weil das sind ja die Guten, ne? Und ja, ich finde das schlimm, eben diesen Aspekt. Und ich habe mich aber auch gemeldet bei der Caritas, die da am Bahnhof eben die Ankommenden betreuen, wenn sie zu wenig Leute haben. Also die haben so eine Liste und die wissen, sie können mich jederzeit anrufen. Ich war dann noch stark verkühlt, was so ungünstig ist, nicht? In Corona-Zeiten, das wird dann, fürchten sich die Leute, wenn man niest und oder hustet. Aber es kann jederzeit ein Anruf kommen und dann mache ich da halt Nachtdienst in einer von diesen Stationen, wo sie die Leute die Erstversorgung machen. Also schon, ich bin sicher hilfsbereit jederzeit. Die Sachen, die ich damals gemacht habe, das waren eigentlich auch politische Aktionen eben gegen diese restriktive Flüchtlingspolitik. Und die hat sich ja leider nicht geändert, nicht? Sondern es wird jetzt halt dieser alte Ost-West-Konflikt wieder voll hochgefahren. Ich sehe auch, dass es starke Kräfte gibt, die dort ihre neuen Waffen ausprobieren, ihre neuen Stingers-Raketen und so weiter, und dass überall in ganz Europa jetzt die Aufrüstung proklamiert wird. Und also da bin ich total dagegen. Es wird zu wenig Geld für Bildung, für medizinische Versorgung. Überall haben sie Sparpläne und jetzt wollen sie also in diesem kleinen Österreich, ich weiß nicht, 10 Milliarden oder noch mehr in Aufrüstung stecken. Dabei weiß man, dass es hier nicht ohne Korruption solche Großprojekte ablaufen. Ja. Schon einmal deswegen kommt es in Österreich den handelnden Personen gar nicht darauf an, dass es wirklich funktioniert, diese Geschäfte, die sie machen. Ihnen kommt es darauf an, auf diese Millionen, die sie nebenbei abzweigen. Und deswegen haben wir auch keine funktionierenden Flugzeuge. Ja? Weil das eben so in Österreich nicht wirklich von irgendjemandem ernst genommen wird, die Landesverteidigung. Ja, also ich bin hier total gegen Aufrüstung. Das ist jetzt mein Anruf.
Danke, Hans, das war sehr interessant und ja, danke für deine vielen Einblicke und Geschichten.
Bitte gern. Nächste Woche wieder.
Aus Zeitgründen mussten wir das Gespräch abbrechen, bevor ich die restlichen Fragen stellen konnte. Es wird vermutlich also noch einen Teil 2 geben. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert Vienna Jewcast auf Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Ich freue mich immer übers Feedback und neue Themenvorschläge. Stay tuned und bis bald.
Und hoch derweil ist finster noch, warten wir geduldig. Es kommt der Tag, es schlägt die Show, dann fällt der, wer's ist schuldig.